Ihr habt es vielleicht schon in der Eingangsmusik wiedererkannt, liebe Hörer und Hörerinnen. Unser Lied für heute, Wenn das Brot, das wir teilen, es steht im Ergänzungsheft des Evangelischen Gesangbuchs unter der Nummer 28 und ist das Wochenlied für den 13. Sonntag nach Trinitatis neben dem Gesangbuchlied 412, So jemand spricht, ich liebe Gott.
Da haben wir schon mal eine Folge dazu gemacht mit Michael Markert damals zu Gast.
Ja. Ist in unserem Podcast
Feed
noch anzuhören. Der Text des Liedes Wenn das Brot, das wir teilen, um das es heute geht, wurde kreiert von Klaus-Peter Merz und die Melodie hat erfunden Kurt Krahl.
An den Mikrofonen begrüßen euch heute
Martina Hergt aus Sachsen, Arbeitsstelle Kirchenmusik und
Katrin Mette, Pfarrerin aus Sachsen. Ich mag das Lied ja, sowohl die Melodie als auch den Text. Es ist auch sehr beliebt. Dieses Lied greift wichtige theologische Themen auf, finde ich. Wo können wir Christus begegnen? Wie sterben wir als Christen und Christinnen? Mit welcher Hoffnung? Wer hilft eigentlich wem? Und trotzdem, Vorsicht, Bilderschwemme. Das Lied bewegt sich von einem Bild zum anderen. Und das kann einem auch mal zu viel werden oder es kann einem auch etwas zu plakativ werden. So geht es mir teilweise mit dem Lied. Wie geht's dir, Martina?
Immer wenn ich das Lied singe, muss ich an meinen ersten Orgellehrer denken, denn dieser, liebe Katrin, halte ich fest, ist der Melodist unseres Liedes, Kurt Krahl.
Das finde ich jetzt wirklich überraschend, das war mir nicht bewusst.
Ja, er hat in den 80er Jahren mir die ersten Töne an der Orgel in Leipzig beigebracht, damals an der Schoko-Orgel der Leipziger Propsteikirche, die stand damals noch am Rosental. Die haben ja neu gebaut. Das musste sich ja verändern, weil es da bauliche Schwierigkeiten gab.
Ich habe jetzt gerade verstanden, Schoko-Orgel. Nee, Schuke, ne?
Schuke.
Schuke, okay.
Schuke ist eine Orgelbaufirma, eine sehr bekannte. Ja, und lieber Kurt Krahl, wenn Sie uns zuhören, herzliche Grüße von Ihrer alten Orgelschülerin. Ich glaube, ich war nicht das Vorzeigemuster, aber ich erinnere mich sehr gerne an unsere Zeit. Und wir werden dann noch mehr erfahren von Kurt Krahl, eine sehr interessante Persönlichkeit, Kirchenmusiker mit Haut und Haaren. Er hatte immer ein super gutes Gespür, was in Anführungsstrichen gemeindetauglich ist. Und ich habe auch in Erinnerung, dass in der Propsteikirche, in der Propsteigemeinde damals, zu der Zeit, wo ich dort Kontakt hatte, viele Chöre jeglicher Altersgruppen sangen und musizierten und schon damals Kurt Krahl viele Lieder und Vokalmusikformen komponiert, uraufgeführt und ausprobiert hat.
Und man muss vielleicht sagen, die Propsteikirche ist eine katholische Kirche, ja, in Leipzig. Martina, übrigens, ich denke, das geht ganz vielen Lehrerinnen und Lehrern so, dass die sich wundern, was aus Schülern, die sie jetzt vielleicht nicht für die absoluten Leuchten gehalten haben, später mal wird. Ne? Das kann sich nämlich manchmal noch interessant entwickeln in den Biografien, finde ich.
Ja, wenn ich auf mein Studium auch gucke, da waren ganz andere Themen teilweise wichtig, als mich jetzt bewegen.
Ja, da konntest du auch noch gar nicht so leuchten, sozusagen, wie du jetzt leuchtest.
Auf jeden Fall, dieses Lied zurück ist sehr, sehr beliebt, so nehme ich das wahr, wird wirklich ganz oft von Menschen, die Gottesdienste leiten und Lieder aussuchen müssen, ausgewählt. Auch von Hochzeitspaaren oder bei Ehejubiläen gesungen. Und in Sachsen steht es in unserem landeskirchlichen Gesangbuch, in dem Singt von Hoffnung. Außerdem in 10 landeskirchlichen Ausgaben oder Anhängen. Ich habe nachgeguckt, auch in Freitöne, also im Kirchentagsgeschäft, im Studierendengesangbuch und natürlich im neuen Gotteslob ist es drin. Das Lied kommt einfach daher, schlicht, alles zum Anfassen und zu begreifen, diese vielen, vielen Bilder. Aber ich gebe dir recht, es gibt auch ein zu viel, das kann schnell kippen, wenn es zu bunt wird und man verliert den Kompass. Ich meine damit den Tiefgang der Textbotschaft.
Wenn wir jetzt mal auf den Texter gucken, auf Klaus-Peter Merz, gab es eine große Überraschung für mich. Wir haben es mal wieder mit einem Sachsen zu tun. Klaus-Peter Merz ist in Leipzig geboren, 1947 war das. Und er hat sogar, zweite Überraschung, einen Bezug zu Meißen, also meinem Arbeits- und Wohnort, denn in Meißen war er Kaplan. Merz hat, ihr ahnt es schon, katholische Theologie studiert in Erfurt und Neuzelle. Er hat 1971 die Priesterweihe empfangen. Er war dann, wie gesagt, Kaplan in Meißen, dann ging er in die Propsteigemeinde von Leipzig, hatten wir heute auch schon.
71 bis 1974, habe ich gelesen, war er dort tätig.
Vor deiner Zeit als Musikstudentin.
Ja, ja.
Ja, und danach war er noch in Gera. Er hat seinen Doktor gemacht, 78, und dann auch eine wissenschaftliche Laufbahn weiterverfolgt, und zwar im Fach Neues Testament. So weitere Stationen in seinem Leben waren dann Erfurt, Dresden, Jerusalem. Er war Berater der Bischofskonferenz und im Bereich des neuen geistlichen Liedes aktiv als Textautor. Und da ist er eben vor allen Dingen für seine Zusammenarbeit mit dem Kurt Krahl bekannt. Das Lied »Wenn das Brot, das wir teilen« ist eines der bekanntesten oder seiner bekanntesten Werke, aber er hat auch Texte zu den Oratorien »Aufstand der Worte« und zur großen Johannespassion geschrieben. Klaus-Peter Merz starb 2021 im Alter von 74 Jahren. Sein Grab befindet sich in Dresden. Ja, und jetzt zum Komponisten, liebe Martina, du kennst ihn persönlich, hast du gesagt. Hast du denn bei den Recherchen über ihn auch noch was Neues Überraschendes erfahren?
Also das war sehr, sehr schön, sich wieder mal mit Kurt Krahl zu beschäftigen. Er stammt aus dem sächsischen Musikwinkel. Schon mal gehört, liebe Katrin?
Überhaupt nicht. Keine Ahnung, was das ist.
Der sächsische Musikwinkel liegt im sächsischen Vogtland, ohne I, Vogtland, und ist also an der Grenze zwischen Deutschland und Tschechien. Dazu gehören Orte wie Markneukirchen, Klingenthal, Schöneck, Adorf, Bad Brambach. Und dort ist bis heute die Dichte an Instrumentenbauern jeglicher Art sehr hoch. Also muss man nach Markneukirchen fahren, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Instrumentenbauer, Violin, Akkordeon und so weiter und so weiter. Kurt Krahl wird im Städtchen Markneukirchen 1947 geboren. Er muss sehr begabt gewesen sein und saß bereits als 11-Jähriger auf der Orgelbank. Und mit 15 Jahren wurde er in die Kinderklasse der Leipziger Musikhochschule aufgenommen. Wenn sowas passiert, braucht es ja immer auch Förderer, die das Talent eines Kindes entdecken. Er hatte ganz früh schon eine ganz enge Beziehung zu seinem späteren Lehrer Georg Drechsler und wurde natürlich auch von den entsprechenden Personen in Markneukirchen, Pfarrer, Eltern gefördert. Es entstand eine enge Beziehung oder diese enge Beziehung zu seinem Lehrer, Hochschulprofessor, Kirchenmusiker und Komponisten Georg Drechsler, hat ihn sehr geprägt und er hat zeitweise auch bei der Familie Drechsler gewohnt. Kurt Krall studierte in Leipzig Kirchenmusik. Drechsler war zu der Zeit noch Kantor und Chorleiter des Propsteichors an der Propstei- und Stadtpfarrkirche St. Trinitatis. Und er hatte ihn im Hochschulgeschäft, sein Lehrer, weil der war Professor für Orgelspiel, Gregorianik, Liturgik, Partiturspiel und so weiter. Und er hat auch beobachtet, wie Drechsler diesen Laienchor sehr gut geführt, geleitet hat. Also der muss wohl zu seiner Zeit sehr, sehr gut gewesen sein, so habe ich gelesen. Und Drechsler hat viel geschrieben, viel komponiert, auch mit diesem Chor aufgeführt. Anfang der 70er Jahre ging dann das Kantorat der Propsteistelle von Drechsler auf seinen Schüler Kurt Krall über, der dieses bis zu seinem Ruhestand 2012, also 41 Jahre, innehat.
Irre.
Zu mir hat er mal sowas Ähnliches gesagt. Ich zitiere, so wie ich es noch in Erinnerung habe. Ich habe ja gesagt, ich war nicht die allerbeste Orgelschülerin, so schätze ich mich ein. Martina, Sie müssen genauer alle Noten lesen, nicht nur die, die Ihnen zufallen. Sie haben eine Verantwortung und dann sowas Ähnliches wie jede Gemeinde hat einen Kirchenmusiker als Künstler verdient, auch mit dem Nachsatz, aber natürlich ist es nicht schlecht, wenn er nicht nur das ist. Ja, so Künstler und Gemeindekantor, diese Balance, ich glaube, das hat er sehr gut zu bedienen gewusst. Er hat einen Zwergenchor, Kinderchor, Jugendchor, Kammerchöre, Orchester und viele, viele Dienste, die so eine große Stadtgemeinde fordert. Als Jugendliche habe ich das gar nicht durchblickt. Ich war da 17 oder irgend sowas vorm Studium. Mit zunehmenden Jahren gilt aber immer mehr meine Bewunderung für diese Vielseitigkeit und den Fleiß und jetzt mit 55 sage ich das, auch das Durchhaltevermögen. 41 Jahre, 1000 Kompositionen, Kinderlieder, neue geistliche Lieder, Kantaten, Chorwerke, Oratorien, Solokonzerte, Instrumentalmusik. Und viele Stücke sind, so nehme ich es wahr, aus dem liturgischen Umgang entstanden, aus der Praxis, Kirchenmusiker und Künstler zusammen, durch und durch. Aber noch etwas will ich anreißen, weil sich das für mich auch mit der Person Kurt Krall verbindet. Das Thema Kirchenmusik und DDR-Zeit. Dazu empfehle ich den tollen Beitrag von Guido Erbrich vom 19.03.2023 im Deutschlandfunk Kultur gesendet mit dem Titel »Wie widerspenstig darf Kirchenmusik sein? Kurt Krall, Kirchenmusiker und DDR-Oppositioneller«. Unbedingt lesen, meine Empfehlung. Denn die Frage, wie war es damals in der DDR? Welche Bedeutung hatte die Kirchenmusik? Unter welchen Bedingungen wurde denn gesungen, gespielt, geübt, aufgeführt? Und wie ging denn das, wenn man für seinen Glauben im DDR-System mit seinem Glauben lebte und zu überleben versuchte, als Studierender, als Kirchenmusiker? Ein O-Ton von Kurt Krall, rückblickend auf diese Zeit, würde ich gern hier einbringen. Katrin, kannst du mal aus dem Beitrag diesen kleinen Absatz vorlesen?
Am 30. Mai 1968 um 9.28 Uhr läuten in Leipzig alle Kirchenglocken. Dann detonieren 2 Tonnen Dynamit. Auf Geheiß des SED-Regimes wird die spätgotische Universitätskirche St. Pauli gegen alle Widerstände in Schutt und Asche gelegt. Walter Ulbricht will ein neues sozialistisches Zentrum für seine Heimatstadt, da steht ihm die Kirche im Weg. Der Letzte, der auf ihrer Orgel spielt, mitten im Staub und Lärm, während die Sprengmeister schon die Sprenglöcher bohren, ist Kurt Krall, damals Student in Leipzig. Bachs Toccata C-Dur. Erst als ihn ein Polizist rüde stoppt, hört diese Orgel auf zu spielen. Kurt Krahl schreibt ein Kreuz an die Stelle der Partitur, an der er aufhören muss, steht auf und verlässt die Kirche. Heute sagt er rückblickend:
Was Zivilcourage angeht, das ist die Frage. Hatte man die damals? Im Nachhinein sagt man, es war mutig, dass man immer wieder hingegangen ist oder noch einmal spielt, obwohl man weiß, die Polizei und die Staatssicherheit sitzen im Rücken. Aber als sie sagten, sie müssen jetzt hier raus, da hat man keinen Sitzstreit gemacht. So mutig war man nicht. Man ist eher jeden Tag dahingegangen, einfach um seinen Protest auszudrücken. Ein stummer Protest. Wie gesagt, Kurt Krahl sagt das rückblickend auf diese Zeit. Ich finde das super spannend. Wie hat sich das angefühlt? Also hier diese Spannung zwischen das, was ich leben will, Kirchenmusik, und diesen Zwängen, denen ich ausgesetzt war. Also ich finde das Thema Kirchenmusik in der DDR sehr hochinteressant. Und es gibt noch einen zweiten Hinweis, den ich hier gerne sagen möchte, auf das Buch Unter Kreuz, Hammer, Zirkel und Ehrenkranz von Dr. Christfried Brödel. Auch der setzt sich aktiv mit der Zeit DDR und Kirchenmusik auseinander. Er war lange Rektor der Hochschule für Kirchenmusik in Dresden.
Weißt du, was mir auch gerade an den Sätzen von Kurt Krahl so gefallen hat? Dass er das auch nicht heroisiert. Ne? Also das hat man ja auch oft, das Phänomen, dass jeder kleinste Akt des Widerstands oder Ungehorsams dann im Nachhinein so dargestellt wird, als wäre das sonst was gewesen. Und er ist da so ganz, er schaut da so nüchtern drauf zurück, realistisch, bescheiden. Das beeindruckt mich auch sehr.
Schön, dass das Thema mal in unserem Podcast dran war. Wir gehen aber mal zurück zu unserem Lied. In die Dienstzeit von Kurt Krahl fällt natürlich die Begegnung mit Klaus-Peter Merz, denn du hattest es vorhin erwähnt, Klaus-Peter Merz war als Priester von 1971 bis 1974 in der Propsteikirche zu Leipzig tätig. Ich glaube, es war eine sehr produktive Symbiose und auch Freundschaft, die hier begann und die sich fortspannt und aus der 1981 unser Liedtext entstand. Lass uns genauer hinschauen, was macht der Text mit uns? Worum geht's?
Ja, wir haben ja schon festgestellt, es ist ein sehr bildreicher Text. Nicht alle Bilder finde ich stimmig, aber zumindest das erste titelgebende Bild, das verweist auf eine ganz bestimmte Geschichte, die dir bestimmt auch geläufig ist, liebe Martina, nämlich das Rosenwunder der Elisabeth von Thüringen. Elisabeth von Thüringen war von Haus aus eine ungarische Prinzessin und durch Heirat deutsche Landgräfin. Bereits als kleines Mädchen wurde sie dem ältesten Sohn des Landgrafen Hermann von Thüringen versprochen. 1211, im Alter von 4 Jahren, wurde sie mit reicher Mitgift ausgestattet nach Thüringen gebracht. Und als sie 14 Jahre alt war, hat sie dann Ludwig von Thüringen geheiratet. Die Ehe soll sehr glücklich gewesen sein. 3 Kinder gingen daraus hervor. Elisabeth hat sich für die religiöse Armutsbewegung der damaligen Zeit begeistert, aus der zum Beispiel auch die Beginen, die Dominikaner und die Franziskaner hervorgingen. Sie hat sich ganz praktisch um Kranke und Bedürftige gekümmert. Also nicht nur mit Almosen und Spenden, das wäre ja auch schon gut gewesen, aber sie hat richtig, ist richtig praktisch eingestiegen und hat dabei auch schwere Arbeiten verrichtet und auch Tätigkeiten, ja, die man als entwürdigend betrachtete im Grunde, vor allen Dingen für jemand ihres Standes. Ne?
Also damals so von Zeitgenossen.
Ja, ja, das, genau. Also sie hat Kranke gewaschen und bekleidet, hat auch sich um Verstorbene gekümmert, für ihre Beerdigung gesorgt. Ja, und in diesen Kontext ihres Engagements gehört auch das sogenannte Rosenwunder.
Erzählen wir kurz die Geschichte vom Rosenwunder. Als Elisabeth eines Tages in die Stadt geht, um den Armen Brot zu geben, obwohl dies ihr unter Strafe verboten war, trifft sie die Mutter ihres Mannes, die damit gar nicht einverstanden war und diese Barmherzigkeitsgesten nicht gutheißt und ihr eine Falle stellen will. Und auf die Frage, was in dem Korb liegt, den sie bei sich trägt, antwortet Elisabeth, es seien Rosen im Korb. Ihre Mutter, also ihre Schwiegermutter, bittet sie, das Tuch zu heben, um die wunderbaren Rosen sehen zu können. Elisabeth hebt widerwillig das Tuch und im Korb sind tatsächlich Rosen.
Ja, die böse Schwiegermutter, die war es mal wieder. Ja, das, war jetzt die Legende, die du erzählt hast, ich habe mich ein bisschen dazu belesen, die zählt zu den sogenannten Wanderlegenden. Das heißt, das war wahrscheinlich keine Begebenheit aus dem Leben der Elisabeth, sondern es wurde von jemand anders berichtet und ist dann quasi zu Elisabeth gewandert. Was aber wohl richtig ist an dieser Legende, ist, dass der Hof und die Verwandtschaft von Elisabeth mit ihrer Nähe zur Armutsbewegung nicht viel anfangen konnte und dass es da auch zu Konflikten kam. Ja, und wer es nicht weiß, Elisabeths weiteres Leben war insgesamt sehr konfliktreich, widersprüchlich und auch bitter. Sie ist jung Witwe geworden und geriet dann unter den Einfluss eines, also heute würde man sagen, toxischen Geistlichen namens Konrad von Marburg. Es gibt bestimmt auch Menschen, die sagen, das war nicht toxisch, sein Verhalten. Mir hat sie es jetzt so dargestellt. Und sie starb dann, die Elisabeth, mit nur 24 Jahren. Es geht jetzt nicht um Elisabeth, deswegen nur mal diese Andeutung. Wer mehr wissen will, ich packe nochmal einen Link in die Shownotes, wo man sich dann noch weiter belesen kann.
Weil wir gerade bei Elisabeth von Thüringen sind, liebe Katrin, erzähle ich gleich mal die Entstehungsgeschichte unseres Wochenliedes. Denn der Anlass für unser Lied war ganz konkret der, dass sich eine Jugendgruppe in einer Fußballfahrt zu den Stätten der heiligen Elisabeth von Thüringen aufmachen wollte. Man feierte den 750. Geburtstag Elisabeths und diese Gruppe suchte gut singbare Lieder für die Wallfahrt. Und sie fragt Kurt Krahl und der wiederum bittet seinen Freund Klaus-Peter Merz, zu dieser Zeit Professor für Neues Testament in Erfurt, einen Liedtext zu schreiben. Und so nimmt das Ganze seinen Lauf. Das Lied kommt gut an. Es wird abgeschrieben, kommt in den Westen, in Anführungsstrichen, und erklingt 1982 schon auf dem Katholikentag in Düsseldorf. Und jetzt ist klar, was das Lied mit Elisabeth von Thüringen zu tun hat. Haben die anderen Bilder in dem Lied denn auch solche Vorbilder zu Legenden oder Geschichten, liebe Katrin?
Ja, also unser Lied hat ja einen Kehrvers und dieser Kehrvers greift Vorstellungen aus der Offenbarung des Johannes auf. Im 21. Kapitel der Johannes-Offenbarung ist davon die Rede, dass Gott in seiner neuen Welt nach dem Ende unserer Zeit seine Hütte hier auf Erden unter uns Menschen bauen wird. Und im 22. Kapitel der Johannes-Offenbarung findet sich dann folgender, wie ich finde, sehr beeindruckender Absatz über die neue Stadt, die in Gottes neuer Welt vom Himmel herabkommt. Also ich lese mal vor. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Da stelle ich den Kehrvers unseres Liedes daneben. Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt.
Und da steckt jetzt eben so ein Clou drin, ne? Das Lied macht klar, dass das alles nicht erst am Ende der Welt und Zeit passieren wird, so suggeriert es ja die Offenbarung des Johannes, sondern dass das eben schon heute ist, ja, dass wir das schon heute schon, ja, erleben können, jetzt. Und wo und wie wir das erleben können, das konkretisieren dann die Strophen. Du hast nach Vorbildern gefragt, zumindest in Strophe 2 ist so ein biblisches Vorbild auch gut zu greifen.
Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, dann hat Gott, ja.
Ja, hier klingt ja das Gleichnis vom großen Weltgericht an, ne? In Matthäus 25 steht das und stellt uns das jüngste Gericht als eine Szene vor, in der der Richter Christus klar macht, dass das ausschlaggebende Kriterium für sein Urteil darin besteht, ob wir Menschen uns um kranke, inhaftierte und hungerleidende andere Menschen gekümmert haben. Und das bekommt dann den interessanten Dreh, dass Christus sagt, ich war das. In den kranken und hilfsbedürftigen Menschen seid ihr mir begegnet. Und was ihr bei anderen versäumt habt, habt ihr an mir versäumt. Oder wie es im Lied heißt, wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt.
Und übrigens ist der Wochenspruch für den 13. Sonntag nach Trinitatis diesem biblischen Text entnommen. Da heißt es, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.
Ja, und was in dieser zweiten Strophe noch deutlich wird, das ganze Lied ist durchzogen von dem Gedanken, dass Geben und Nehmen in einem dialektischen Verhältnis steht. Du denkst, du tust anderen was Gutes und dabei bekommst du selber etwas zurück.
Wenn die Not, die wir lindern, zur Freude wird, heißt es.
Ja, zum Beispiel. Und das geht dann immer so weiter, ne? Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält in Strophe 3. Wenn das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt.
Das ist die Martinsgeschichte.
Genau. Und ich finde, dass das eine sehr eindrückliche Dialektik ist. Und ich finde das auch religiös evident, ja. Also unser ganzes christliches Weltbild basiert im Grunde auf dieser Dialektik. Wir glauben den geschundenen, gefolterten Jesus als Heiland der Welt. Dialektischer geht es ja gar nicht. Ja, und gleichzeitig führen die vielen Beispiele, die das Lied für diese Dialektik bietet, eben zu dieser Bilderschwemme. Und nicht alle Bilder sind stimmig. Mhm. Dass eine Hand, die ich ergreife, um jemanden zu trösten, auch mich selber hält, das leuchtet mir als Bild total ein. Das finde ich aber bei den Strophen 4 und 5 dann nicht so gut umgesetzt. In Strophe 4 heißt es, der Schmerz, den wir teilen, wird zur Hoffnung. Ja, wie denn?
Naja, man könnte an sowas wie Trauerbegleitung denken. Jemand hält aus, hört zu, wenn mir eine Leidensgeschichte erzählt wird, ich gehe nicht weg. 100-mal dieselbe schmerzvolle Geschichte anhören, bis der Erzählende das Gefühl bekommt, er hat alles abgegeben und es trägt also jemand mit, dann könnte ja ein Hoffnungsgedanke kommen, aber ich finde das auch schwierig. Das ist jetzt so eine Transformation, die habe ich schon bemüht.
Ich will noch erwähnen, dass es zumindest in der letzten Strophe auch noch eine biblische Reminiszenz gibt.
Letzte Strophe, da heißt es, wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt und so weiter, dann hat Gott unter uns.
Und da höre ich ein Echo des Jesuswortes, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Das ist ja ein ziemlich bekanntes Jesuswort, findet sich im 10. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Grundsätzlich, wenn wir jetzt nochmal so draufschauen auf den Text, teile ich einen Eindruck, den Ulrike Greim mal formuliert hat, von der habe ich was gelesen zu dem Lied. Sie hat gesagt, dass in dem Lied alles etwas schön gemalt wird, ja. Also es ist eben nicht jeder Tod singt vom Leben. Und es gibt auch Leid, das uns nicht den Weg weist, sondern einfach grauenhaft und schrecklich ist. Und diese dunkle Seite unserer Erfahrungswelt, die wird schon in dem Lied tendenziell ein bisschen ausgeblendet.
Ja, das hat auch mit dem Bild der Rose und mit diesem ganzen Schönen, das ist so, will so poetisch, so leicht daherkommen. Ich finde auch, der Gedanke ist wichtig, das Lied greift überhaupt nicht auf. Also in dem Lied gibt es grundsätzlich Arme und Reiche und das scheint so zu sein und das wird nicht hinterfragt. Ist diese Ordnung in dem Lied, die hier vorausgesetzt, grundsätzlich gerecht, dass die Armen so arm und die Reichen so reich sind? Und da wird nicht gefragt, ob die Welt so in Ordnung ist. Das müsste man doch irgendwie mit einem revolutionären Gedanken, jetzt sage ich jetzt mal, in Frage stellen. Und Klassenordnung, was sollen wir dagegen tun? Also es ist gut, dass wir Armen Almosen geben, aber wir müssen uns auch fragen, warum sind Arme arm geworden?
Hm. Oder Systemkritik, ne?
Wird ja, also das sind harte sozialethische Fakten. Ja. Und da gehört dann auch so ein Bild von so einer Rose oder so ein schön gemaltes Bild eigentlich auch nicht hin.
Ja. Also es ist tatsächlich dadurch poetisch schöne Bilder, deswegen ist das Lied auch so beliebt, ne? Aber man könnte auch sagen, hey, wir müssen noch ein bisschen weitergehen. So.
Ja, das spinnt sich ein bisschen in dem Melodiegestus fort. Wir hatten ja schon mal das Neujahrslied, du erinnerst dich vielleicht von Christoph Zehentner, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und da habe ich gesagt, dieses Lied lässt sich hervorragend mit so einer Wandergitarre spielen oder am Lagerfeuer. Das ist bei unserem Lied heute auch so. Auch ein Kehrverslied, alle können sofort mitsingen, den Refrain nach den 5 Strophen hat man den irgendwie auswendig drauf. Es soll ja auch in die Entstehungsgeschichte für eine Wallfahrt geeignet sein, da läuft man ja, deshalb ein Viervierteltakt. Kurt Krall sagt selber, der nicht zu schnell sein darf. Und er sagt auch, das Lied soll eine Leichtigkeit ausdrücken, die von innen kommt. Es ist ja schlicht und leicht zu spielen. Und wenn sich jetzt noch die vielen Organisten und Tastenbegleiter an die Nase fassen, die aus dem Lied zu viel machen, also ein Marsch oder mit vollem Plenum, große Orgel, mit vielen Harmonieverfremdungen, da würde ich sagen, Vorsicht, lasst es einfach so einfach wie möglich. Wir gucken nochmal genauer in die Melodie. Kurt Krall gibt jedem Melodieteil mit 4x11 Silben denselben Rhythmus. Drei Melodieteile sind so ein bisschen kürzer. Bei Da wohnt er schon in unserer Welt, da haben wir nur, glaube ich, 9 Silben oder so. Und in der Liebe, die alles umfängt. Kürzere und längere Abschnitte, sie haben ähnlichen Melodiegang, sie lassen sich leicht merken und es gibt so vorgezogene Schluss- und Schwerpunktsilben bei den langen Teilen. Und Kurt Krall sagt selber, ihm schwebt da wirklich vor, dass es dadurch leicht wird und er will sich an die Sprache anschmiegen. Ja, ich finde schlicht nichts Aufregendes, auch im harmonischen Sinne ist da nichts Aufregendes, aber diese Lieder und gerade so ein Lied hat Ohrwurm-Qualitäten und Ohrwürmer können sich einfach abspielen, wenn sie zu oft laufen und nur dahin plätschern. Warum ist dieses Lied, liebe Katrin, für den 13. Sonntag nach Trinitatis ausgesucht? Wir hatten ja schon eine Parallele mit dem in Bezug auf den Wochenspruch. Was denkst du?
Na, ich würde sagen, der 13. Sonntag nach Trinitatis ist sozusagen der diakonische Sonntag. Es geht um Nächstenliebe. Evangelium ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und unser Lied ist ja auch ein Lied mit diakonischem Inhalt. Brot teilen, Not lindern, sich die Kleider vom Leib reißen und verschenken, trösten. Ja, und auch die schon erwähnte Dialektik von Geben und Nehmen kommt an diesem Sonntag zur Geltung, nämlich im Wochenpsalm, das ist der Psalm 112. Den lesen wir jetzt nicht vor. Wenn euch das interessiert, schaut einfach mal rein.
Das Lied ist im wahrsten Sinne intergenerativ, finde ich. Du kannst es wirklich mit Jung und Alt singen. Ich glaube, das ist auch ein Anliegen von Kurt Krall, ne? Von diesem Künstler und Kirchenmusiker, Gemeindemusiker durch und durch. Das macht natürlich die Form. Wir haben hier ein Refrainlied. Und das macht die Schlichtheit der Harmonik, der Melodie und der Bilderreichtum. Und der holt natürlich Kinder sehr gut ab. Also lässt sich mühelos auch in der Kindergruppe singen. Ich habe eine Idee, wie wäre es, wenn man das Lied singt und zu allen Verben in den Strophen jeweils sich eine Bewegung ausdenkt, dann könnte man das Lied sehr schön illustrieren mit Körper, Hand und Fuß vielleicht nicht. Also in Strophe 1 werden da die Verben da teilen, blühen, sprechen, klingen. Also teilen, da fällt mir eine Geste ein, blühen, das geht eigentlich ziemlich gut. Strophe 2 wäre das zeigen, lindern und vielleicht sowas wie freudig werden. Strophe 3, halten, schenken, bedecken. Nicht, dass ich das unbedingt brauche, aber das ist sowas, was Kinder gut reinnimmt und man kann sich auch die Abfolge des Textes sehr schön merken.
Genau, ich finde auch, das hat sowas auch Pädagogisches im besten Sinn. Ich bin auch zum Beispiel eine große Freundin des Vaterunsers zum Mitmachen, zum Beispiel im Familiengottesdienst, ja, dass sich das auch so in den Körper einschreibt, das Gebet. Bei dem Lied jetzt dachte ich, man müsste jetzt vielleicht nicht jedes Verb mit einer Geste versehen. Zum Beispiel lässt sich auch das Sprechen, wenn man gerade singt, nur schwer gestisch darstellen, ohne dass es albern wirkt. Aber so blühen, lindern, halten, ist ja kein Problem, eine schöne Geste dafür zu finden.
Ja, und die Gesten müssen wirklich ästhetisch sein. Ja. Das ist uns komisch. Aber das ist ja der Reichtum, dass wir so viel angeboten bekommen an Bildern, an Worten, an Zusammenhängen und gleichzeitig eben auch die Schwäche, es kann zu viel sein, auch hier. Idee 2, man kann bitten, Kinder Bilder zu den Strophen zu malen. Das wird denen, glaube ich, nicht schwer fallen. Und diese werden dann beim Gemeindegesang gezeigt, hochgehalten. Man könnte auch Bilder zu den Strophen im Raum bei einer Gruppenrüstzeit oder bei irgendwas in einem Raum anpinnen an verschiedene Ecken. Und dann läuft man, singt das Lied und läuft von Bild zu Bild, von Strophe zu Strophe. Also die Idee kommt so ein bisschen aus dieser Wallfahrt, in Bewegung sein bei dem Singen. Mhm. Das geht ja gut bei dem Lied. Oder Idee 3, wenn man sich das Lied zusingt, die Strophen gerade und nicht wie alle Bilder nacheinander alle singen, sondern immer ein neues Bild aufploppt und eine Gruppe das macht. Also rechte Bankreihe beginnt, wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht, linke Bankreihe kommt dann danach, wenn das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt und dann singen alle den Refrain. Das macht was mit dieses Pause haben und zuhören und selber aktiv werden. Das macht nämlich ganz viel Konzentration und Aufmerksamkeit, auch mit Kindern super gut. Ich höre anders, wenn ich zuhöre und ja, es gibt übrigens auch einen sehr schönen einen leichten vierstimmigen Satz zu dem Lied. Könnte beim Refrain erklingen.
In dem Gottesdienst könnte ja auch der Gedanke naheliegen, dass man das Rosenmotiv irgendwie aufgreift. Ich finde, das ist aber etwas zu abgekaut. Ja? Also es ist mir noch gar nicht so oft in der Kirche begegnet, aber so in der Populärkultur. Mhm. Vielleicht ist es auch gerade gut, ich weiß es nicht genau. Ich will dir jedenfalls zum Schluss noch erzählen, dass ich bei der Recherche zu unserem Lied auf eine New Yorker Gewerkschafterin namens Rose Schneiderman, weiß nicht genau, gestoßen bin, die im Jahr 1911 den beeindruckenden Satz gefunden hat: The woman worker needs bread, but she needs roses too. Also arbeitende Frauen brauchen Brot, Auskommen, aber sie brauchen auch Schönheit, Rosen. Das passt jetzt nicht so ganz genau zu dem Lied, aber ich fand es trotzdem irgendwie so einen weiterführenden Gedanken.
Hast du Rosen in deinem Garten, Katrin?
Du, ich habe jede Menge Rosen. Ich habe weiße, gelbe, pinke und rote. Und die roten riechen am besten.
Ich habe auf meiner Terrasse, wir haben leider keinen Garten, Kornblumen. Und ich finde, das ist auch ein Wunder, denn die sehen sich jedes Jahr wieder alleine aus.